Radio Poland, the external service of Polish Radio.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio, Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks aus Warschau. Heute ist Donnerstag, der 18. April. Am Mikrofon begrüßt Sie Jakub Kukler. Herzlich willkommen zu der halbstündigen Sendung der deutschen Redaktion aus Warschau. Heute werden wir unter anderem über die erste Visite von Heiko Maas in Warschau in seiner neuen Rolle sprechen.
Zuerst einmal ist das ja auch für mich eine Vorstellungsrunde. Ich treffe hier viele, die ich das erste Mal sehe als neuer Präsident des Deutschen Polen-Instituts. Früher bin ich in anderer Funktion öfter in Warschau gewesen, freue mich, viele bekannte Gesichter wiederzusehen.
Zuerst aber die Nachrichten mit diesen Schlagzeilen. Das erste Programm des Polnischen Rundfunks wird 98 und Ausstellung zum Jahrestag des Aufstands im Warschauer Ghetto. Jedynka, das erste Programm des Polnischen Rundfunks, begeht heute seinen 98. Geburtstag. Aus diesem Anlass lädt es seine Hörer seit dem frühen Morgen zum gemeinsamen Feiern ein. Paulina Stolarek, Direktorin von Jedynka, sagt, dass die Jubilarin trotz ihres hohen Alters den Zuhörern noch viel zu bieten hat. Am 18. April 1926 um 17 Uhr nahm der Polnische Rundfunk in Warschau seinen offiziellen Senderbetrieb auf. Aus den Lautsprechern erklangen die historischen Worte der Journalistin Janina Stompkówna: Hallo, hallo, Polnischer Rundfunk Warschau, Welle 480 Meter. Das Kabinett Zeugnisse aus dem Warschauer Ghetto zeigt den Moment, in dem sich der pulsierende nördliche Stadtteil in ein Trümmermeer verwandelte, zu dem Warschau während des Zweiten Weltkriegs wurde. Anlässlich des 81. Jahrestages des Ausbruchs des Aufstands im Warschauer Ghetto, der sich am 19. April jährt, wurde im Warschauer Museum ein neuer Teil der zentralen Ausstellung eröffnet. Die Ausstellung zeigt Fotografien aus internationalen Archiven, die von deutschen Soldaten aufgenommen wurden, sowie Bilder von Bewohnern des Ghettos und Mitgliedern des Widerstands, so die Kuratorin der Ausstellung Aleksandra Sołtan-Lipska. Die Linke versucht, die Politiker der polnischen Bauernpartei davon zu überzeugen, den Gesetzesentwurf zur Lebenspartnerschaft zu unterstützen. Der Ehestatus für homosexuelle Partnerschaften und die Adoption von Kindern sind nach der Abtreibung weitere Streitpunkte in der Regierungskoalition. Sollte es nicht gelingen, innerhalb von ein oder zwei Wochen die Politiker der PSL davon zu überzeugen, diesen Gesetzesentwurf als Regierungsvorlage anzunehmen, werden wir ihn dem Sejm vorlegen, teilt Ministerin für Gleichstellung Katarzyna Kotula mit. Sie fügte hinzu, dass eine solche Situation die Unterstützung der Linken für die von den Ministern des Dritten Weges vorgelegten Projekte beeinträchtigen würde. Der Gesetzesentwurf enthält unter anderem Bestimmungen über das Recht, den Partner über seine Gesundheit zu informieren, gemeinsame Steuererklärungen abzugeben und das Recht darauf, das Kind des Partners zu adoptieren. Im vergangenen Jahr haben kleine IT-Unternehmen im Schnitt ein Viertel ihrer Mitarbeiter entlassen. Dies geht aus einer neuen Studie hervor. Große Unternehmen haben prozentuell gesehen weniger Entlassungen vorgenommen als mittlere und kleine Firmen. Die Autoren des Berichts betonen jedoch, dass die Aussichten optimistisch sind, denn mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen Neueinstellungen und Gehaltserhöhungen plant. Das waren die Nachrichten des Polnischen Rundfunks. Es ist nun Zeit für die Presseschau heute mit Adam Denisow.
Kurz vor dem 20. Jahrestag des polnischen EU-Beitritts zeigt eine im Auftrag Brüssels durchgeführte Umfrage, dass die Polen das idealisierte Bild der europäischen Integration mittlerweile hinter sich gelassen haben, schreibt auf ihrer Titelseite die konservativ-liberale Rzeczpospolita. Zwar, so das Blatt, seien 81% der befragten Polen überzeugt, dass wir von der EU-Mitgliedschaft profitiert haben, und 71% der Polen bewerten die Zukunft des vereinten Europas mehr oder weniger optimistisch. Aber wir, so die Zeitung, würden die EU nicht mehr nur in rosigen Farben sehen. Wir würden auch ihre Schwächen erkennen. Nur 35% der Einwohner Polens würden beispielsweise glauben, dass in den letzten Jahren die Rolle der Europäischen Union in der Welt gestiegen ist. 37% meinen, sie sei unverändert geblieben. Und für 27% hat sie sogar abgenommen. In Zeiten, in denen Russland einen groß angelegten Krieg in der Ukraine führe und Donald Trump drohe, seine Unterstützung für Europa einzustellen, falls er ins Weiße Haus zurückkehre, sei dies eine sehr beunruhigende, wenn nicht gar niederschmetternde Bewertung. Wie könne das geändert werden? Auf die Frage, was nun Priorität für die Union sein sollte, würden 48% der Polen auf Verteidigung und Sicherheit hinweisen. Sie würden also in der Gemeinschaft eine Art Versicherungspolice für den Fall sehen, dass Amerika an unserer Seite fehlen sollte. Dies sei ein Ausdruck des Glaubens an das große Potenzial der europäischen Integration, so Rzeczpospolita. Stichwort Verteidigung. Die Initiative der Europäischen Eisernen Kuppel hat in Polen in den letzten Tagen für einige Kontroversen gesorgt. Nachdem Premierminister Tusk den Eintritt Polens in das Unterfangen angekündigt hatte, hat Staatspräsident Andrzej Duda dieses als deutsches Wirtschaftsprojekt bezeichnet und betont, dass Polen bereits seit Jahren an seinem eigenen Projekt zur Luftabwehr arbeitet. Jede Idee zum Schutz des Luftraums hat Sinn, solange wir unsere eigenen Projekte nicht aufgeben, schreibt dazu Zbigniew Parafianowicz in Dziennik Gazeta Prawna. Denn, so Parafianowicz, der Eintritt in das europäische Luftverteidigungsprojekt, über das Donald Tusk spreche, werfe nicht nur Fragen zur Qualität der Luftverteidigung auf, womit schießen wir auf russische Raketen, es gehe vor allem um die Frage, wer genau entscheide, wann die Raketen des europäischen Schilds abgefeuert werden sollen und wie diese Person die Bedrohung definieren werde. Was, wenn es sich um einen Marschflugkörper handele, dessen Flugbahn unklar sei und wenn nicht klar sei, wer betroffen sei, die Ukraine oder vielleicht Polen? Werde die gemeinschaftliche Luftverteidigung in einer solchen Situation funktionieren? Denn sie werde nicht unter Artikel 5 fallen. Sie sei eher eine Art engerer Zusammenarbeit zwischen befreundeten Staaten, die in gutem Glauben durchgeführt werde. Es mache keinen Sinn, den guten Glauben der polnischen Verbündeten in Frage zu stellen. Selbst in einem Projekt, das keinen eindeutigen Bezug zu Artikel 5 habe und ohne Amerikaner auskomme. Es sei jedoch sinnvoll zu fragen, wie hoch das Sicherheitsniveau in einem solchen Projekt in Abhängigkeit von der Entfernung zum Bug ausfallen werde. Wir hatten ein Beispiel dafür gesehen, als Polen im Frühjahr 2022 zu Beginn des Krieges die ersten polnischen MiG-29-Flugzeuge an die Ukraine übergeben habe. Die Regierung der Vereinigten Rechten und Staatspräsident Andrzej Duda, erinnert Parafianowicz, wollten die Maschinen über den NATO-Stützpunkt Ramstein in Deutschland übergeben. Es habe sich herausgestellt, dass die Amerikaner durchaus bereit gewesen seien, die Flugzeuge der Ukraine zu schicken, aber nicht unbedingt über Ramstein, ganz zu schweigen von den Deutschen, die dagegen gewesen seien. Das führe natürlich zu der Frage, habe die Sicherheit des polnischen Luftwaffenstützpunkts in Minsk-Masowiecki eine geringere Priorität als die des Stützpunkts Ramstein? Schließlich habe man die Ukrainer die MiGs von einem Grenzstreifen im Osten Polens in Anführungszeichen stehlen lassen. Und so sei das Dilemma gelöst worden. Die grundlegenden Fragen in dieser Angelegenheit seien jedoch unbeantwortet geblieben. Und damals sei es um Maßnahmen im Rahmen der NATO und Artikel 5 gegangen und nicht um ein Projekt engerer Zusammenarbeit in unbestimmten Rahmen. Aus diesem Grund, so der Autor, habe die Internationalisierung der Luftverteidigung viele negative Aspekte. Es gebe jedoch keinen Grund, nach den Erklärungen von Donald Tusk bei einem Treffen mit der dänischen Premierministerin Mette Frederiksen Alarm zu schlagen. Erstens, das Projekt European Sky Shield Initiative, also die Initiative für eine europäische Luftraumverteidigung, sei bisher nur ein Schloss aus Tinte, ein Projekt, das gut klinge, aber nicht unbedingt Realität werden müsse. Zweitens, wenn die Haltung von Donald Tusk eine Art Zaubertrick sein soll und ein Argument für die Rückkehr Polens nach Europa, dass Warschaus Position in Gesprächen über Waffenkäufe in den USA stärken könne, dann habe diese Illusion sogar einen gewissen Sinn. Drittens, glücklicherweise spricht niemand von einer Überarbeitung der grundlegenden Programme zum Schutz des polnischen Himmels. Das bedeutet, dass Polen bis Ende des Jahrzehnts über sein eigenes, nicht gemeinschaftliches und europaweit modernstes System verfügen wird. So Zbigniew Parafianowicz in Dziennik Gazeta Prawna. Und zum Schluss noch ein Kommentar zum gestrigen gemeinsamen Abendessen zwischen Staatspräsident Andrzej Duda und Donald Trump im Trump Tower von Jędrzej Bielecki von der Rzeczpospolita. Wie Bielecki erinnert, sei es eine gute Tradition des freien Polens gewesen, die Beziehungen zu den USA auf eine überparteiliche Ebene zu heben, so dass in Washington das Bündnis mit Polen als Teil der amerikanischen Staatsraison und nicht als Teil der Agenda der Republikaner oder Demokraten angesehen werde. Daher sei das gestrige Treffen von Duda mit Trump, mit dem der polnische Staatspräsident signalisiert habe, dass er Trump gerne wieder im Weißen Haus sehen würde, ein Fehler gewesen. Ebenso wie die Reaktion von Premierminister Donald Tusk, der Trump wiederum für seine pro-russische Haltung und seine Einstellung zur NATO kritisiert und spitz angemerkt habe, dass sich dieser zu dem Abendessen mit Duda direkt aus dem Gerichtssaal begeben werde. Diese eindeutige Unterstützung von Donald Tusk für Joe Biden bedeutet, dass der Kampf um das Weiße Haus, der ein halbes Jahr vor der Wahl des polnischen Staatspräsidenten stattfinden werde, für Polen zu einer Art Vorwahl werden wird. Wenn Donald Trump gewinne, werde die Peace annehmen, dass auch die Partei von Jarosław Kaczynski an der Weichsel auf einer Erfolgswelle reitet. Wenn Joe Biden gewinne, werde die Bürgerkoalition darin eine Bestätigung sehen, dass die Polen beim Retten der Demokratie auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Aber der Preis für die Beziehungen Polens zu den USA könnte hoch ausfallen. So Jędrzej Bielecki in der Rzeczpospolita und soweit auch die Presseschau.
Die Presse und die Nachrichten finden Sie zum Nachlesen unter auslandsdienst.pl. Sie hören die Sendung der deutschen Redaktion aus Warschau. Heiko Maas, Präsident des Deutschen Polen-Instituts in Darmstadt. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Sie sind jetzt in Warschau zum ersten Mal in Ihrer neuen Rolle. Sie wollen, wie ich vermute, über deutsch-polnische Beziehungen sprechen. Was steht auf dem Programm?
Naja, zuerst einmal ist das auch für mich eine Vorstellungsrunde. Ich treffe hier viele, die ich das erste Mal sehe als neuer Präsident des Deutschen Polen-Instituts. Früher bin ich in anderer Funktion öfter in Warschau gewesen, freue mich, viele bekannte Gesichter wiederzusehen. Natürlich geht es um die bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Polen. Was wird sich verändern nach dem Regierungswechsel in Polen? Was steht auf der Tagesordnung bei den Regierungskonsultationen, die in ein paar Wochen stattfinden? Wir haben in Deutschland die Diskussion und das Projekt des Deutsch-Polnischen Hauses. Also wir wollen ein Mahnmal in Berlin errichten. Das hat der Bundestag beschlossen. Das Deutsche Polen-Institut ist dort federführend mit in der Erarbeitung eines Konzeptes. Wir wollen in diesem Jahr dort deutliche Schritte nach vorne machen. Aber es gibt auch darüber hinaus ganz praktische Themen, wie man die Verkehrsverbindungen verbessern kann zwischen Deutschland und Polen, was man an Schulen, vor allen Dingen in Deutschland, tun kann. Das Deutsche Polen-Institut ist dort bereits sehr intensiv. Wir wollen in Deutschland dafür sorgen, dass wir in Deutschland mehr erfahren über Polen, mehr wissen, denn da gibt es einiges aufzuholen.
Das ist die große Aufgabe, seit vielen Jahren schon.
Genau.
Ist es ein großer Unterschied in Warschau als ehemaliger Politiker, als ehemaliger Justiz- und dann auch Außenminister über deutsch-polnische Kontakte zu sprechen?
Ja, natürlich ist das anders, weil man nicht mehr unter dem Druck der Regierungspolitik steht, dass es gewisse Themen gibt, die nur mit dem Deutschen Polen-Institut zu tun haben. Also insofern, es ist nicht ganz so viel Druck, aber es ist dennoch so, dass wir auch als Deutsches Polen-Institut und ich in meiner Funktion als Präsident hier sehe, es gibt wirklich viel zu tun. Nicht nur, weil es eine neue Regierung in Polen gibt, sondern ganz einfach, weil es viele Defizite im deutsch-polnischen Verhältnis gibt, die aufgearbeitet werden müssen.
Was wären die wichtigsten Defizite?
Die wichtigsten Defizite sind zum einen, und das weiß ich aus langjähriger Auseinandersetzung mit dem Thema, dass in Polen erwartet wird, dass sich Deutschland zu seiner historischen Verantwortung gegenüber Polen bekennt. Das wollen wir mit einem Mahnmal in Berlin deutlich machen. Ich glaube, dass es sehr wichtig wäre, einen Weg zu finden, bei dem Polen in der Europäischen Union eine aktive, positive Stimme wird. Polen wird da gebraucht. Das interessiert uns sehr, wie die Linie der polnischen Regierung in dieser Frage ist. Und wir wollen natürlich helfen, dass bei den bilateralen Beziehungen nicht nur politisch, sondern auch gesellschaftlich, etwa wenn es darum geht, junge Menschen zusammenzubringen, also die Jugendwerke zu fördern, aber auch die kulturelle Zusammenarbeit. Es gibt keinen Mangel an Themen.
Sie diskutieren heute unter anderem auch mit Professor Jacek Czaputowicz, mit Ihrem ehemaligen Amtskollegen, der polnische Außenminister war. Ist es jetzt frei, sich mit einem ehemaligen Kollegen Meinungen auszutauschen?
Ja, das ist definitiv freier, denn letztlich wird das, was man sagt, nicht immer zu 100% identifiziert mit der jeweiligen Regierungslinie. Das schafft doch deutlich mehr Spielräume, vereinfacht einiges. Ich freue mich sehr darauf, mit dem ehemaligen Kollegen sprechen zu können, weil ich natürlich auch ganz gespannt bin, wie seine Haltung, wie seine Erwartung ist, auch gegenüber Deutschland, aber auch gegenüber der neuen Regierung in Polen.
Weil das keine leichte Zeit war, als Sie beide Außenminister waren. Sie wollen sich heute auch mit dem polnischen Vizeaußenminister Marek Prawda treffen. Worüber werden Sie sprechen?
Wir werden über das deutsch-polnische Verhältnis insgesamt sprechen, die Themen, die auf der Tagesordnung stehen bei den Regierungskonsultationen. Wir werden sicherlich über das deutsch-polnische Haus in Berlin sprechen. Dort gibt es großes Interesse auf Seiten der polnischen Regierung, wie es dort weitergeht. Da muss jetzt endlich was passieren. Also der Worte sind genug gewechselt. Wir wollen da jetzt alle auch Taten sehen und ich habe den Eindruck, dass wir in diesem Jahr in Deutschland dort wirklich Stück für Stück vorankommen werden und eine Realisierungsperspektive für dieses Mahnmal oder das deutsch-polnische Haus insgesamt bekommen werden. Und da weiß ich, dass das nicht nur das Interesse, sondern auch die Erwartung auf der polnischen Seite sehr groß ist.
Sie haben sich vor kurzem zusammen mit Rita Süssmut, mit dem Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, getroffen, um eben über dieses Vorhaben zu sprechen. Was hat dieses Gespräch gebracht?
In diesem Gespräch ging es zunächst einmal darum, den Ort festzulegen, wo in Berlin dieses Mahnmal entsteht. Das ist eine Frage, die muss mit der Stadt Berlin geklärt werden, weil die Stadt Berlin die Flächen zur Verfügung stellen muss. Dort sind wir einen deutlichen Schritt weitergekommen. Die Stadt Berlin hat dazu eine Vorstellung an einem zentralen Ort im Regierungsviertel in Berlin eine Fläche zur Verfügung zu stellen und mittlerweile spricht der Berliner Senat auch mit der Bundesregierung darüber. Und deshalb hoffe ich, dass in den nächsten Wochen und in den nächsten Monaten wir dort zu einer Entscheidung kommen, wo wird das deutsch-polnische Haus entstehen in Berlin. Und wenn das entschieden ist, können wir sehr schnell weitergehen und die konkreten Planungen, was auf dieser Fläche realisierbar ist, wie sieht das aus, wie wird das Dokumentationszentrum, das dorthin kommen soll, die Begegnungsstätte, die das sein soll, aber natürlich auch das Mahnmal gestaltet werden können.
Bislang hat man vor allem über zwei Lokalisierungen gesprochen. Zum einen über den Askanischen Platz in Berlin, dann auch über die Krolloper. Geht es weiterhin um diese zwei Lokalisierungen?
Genau, das sind die beiden Plätze, die in den letzten Monaten immer wieder zur Diskussion standen. Und dort steht jetzt eine Entscheidung des Berliner Senats unmittelbar bevor. Und wenn diese Entscheidung getroffen ist, dann wird sich, glaube ich, sehr viel Dynamik in diesem Projekt ergeben. Und da wollen wir natürlich unsere polnischen Freundinnen und Freunde einbinden. Das heißt, welche Meinung gibt es hier? Was ist ein geeigneter Platz? Und wie kann das Projekt dann fortgeführt werden?
Sie haben gesagt, dass Sie sich eine konstruktive polnische Stimme in den beiderseitigen Kontakten wünschen würden. Und befürchten Sie nicht, dass in solch schwierigen Zeiten die geopolitische Lage verändert sich rasch und sehr dynamisch, die bilateralen Kontakte in den Hintergrund rücken könnten?
Also das glaube ich nicht. Es gibt noch mehr geopolitische Themen, insbesondere sicherheitspolitische Themen. Da ist es notwendig, dass Deutschland und Polen eng zusammenarbeiten und wenn es geht auch mit einer Stimme sprechen. Ich finde es richtig, diese Themen auch im sogenannten Weimarer Dreieck, also zusammen mit Frankreich zu besprechen. Das könnte für die Europäische Union insgesamt sehr, sehr wichtig sein, wenn diese drei Länder sich in wichtigen strategischen Fragen verständigen. Aber ich glaube nicht, dass das bilaterale Verhältnis darunter leidet oder die Themen aus dem bilateralen Verhältnis zu sehr nach hinten gedrängt werden. Es ist ganz einfach so, dass aus den letzten Jahren viel liegen geblieben ist, das aufgearbeitet werden muss. Und deshalb finde ich es auch richtig, dass bereits in wenigen Wochen die ersten deutsch-polnischen Regierungskonsultationen nach den Wahlen in Polen stattfinden werden.
Die Corona-Krise hat aber gezeigt, dass sich in schwierigen Zeiten viele Politiker dafür entscheiden, sich vor allem in erster Linie auf eigene Interessen, auf eigene Staatsinteressen zu konzentrieren. Diese Gefahr sehen Sie jetzt nicht?
Ich weiß gar nicht, ob ich das als eine Gefahr empfinde, denn ich finde, das kann man niemandem zum Vorwurf machen, der in einem Land ins Parlament gewählt wurde oder der in einer Regierung sitzt. Natürlich ist man in erster Linie dafür verantwortlich, die Lebensverhältnisse in dem Land, in dem man lebt, in dem man in der Regierung sitzt, zu verbessern. Das ist überall so.
Dann werden aber Verbündete zu Konkurrenten.
Nein, nicht unbedingt. Ich glaube, es gibt sicherlich auch gemeinsame Interessen. Wir wollen, dass die wirtschaftlichen Schäden, die die Corona-Krise hinterlassen hat, nicht zu Wohlstandsverlusten führen. Und die Antwort darauf ist eigentlich nur mehr internationale Zusammenarbeit. Und dennoch gibt es natürlich gerade im deutsch-polnischen Verhältnis, gerade aufgrund der Geschichte zwischen diesen beiden Ländern, viele besonders bilaterale Themen. Und ich habe nicht den Eindruck, weder auf der deutschen noch auf der polnischen Seite, dass das durch andere Probleme in den Hintergrund gedrängt würde. Wenn das der Fall wäre, würde ich das auch für grundfalsch halten.
Sehen Sie heute in Paris, in Berlin und in Warschau eine reale Bereitschaft zu Gesprächen über die Zukunft der EU?
Ja, also diese Gespräche müssen ja geführt werden.
Ich bin eine lange Zeit wurden sie nicht geführt.
Ja, sie sind oft geführt worden ohne Ergebnis. So würde ich das formulieren. Und ich glaube, dass das nach den Europawahlen, die ja in wenigen Wochen stattfinden werden, ganz sicherlich ein großes Thema werden wird. Wie wird sich die Europäische Union strategisch aufstellen? Wie wird die Integration innerhalb der Europäischen Union weiterlaufen? Und da wäre es ganz wichtig, Polen als eine aktive, positive Stimme zu haben. Denn Polen ist sozusagen die Brücke nach Mittel- und Osteuropa. Und deshalb hat Polen eine wichtige Funktion innerhalb der Europäischen Union. Und wir hoffen alle, dass die polnische Regierung diese Rolle auch annimmt.
In Brüssel diskutieren gerade Staats- und Regierungschefs unter anderem über die Russlandpolitik. Man weiß ja, dass die Russen Einfluss auf die Wahlverfahren in Europa versucht haben zu nehmen. Glauben Sie, dass es immer noch eine reale Gefahr ist?
Also ich glaube, dass es immer noch ein Thema ist. Es geht ja nicht nur für Europa, das ist ja in den Vereinigten Staaten bei den Präsidentschaftswahlen nicht anders. Es ist heutzutage leider so, dass versucht wird, über die digitalen Möglichkeiten Einfluss zu nehmen, auf Wahlentscheidungen, Stimmungen zu beeinflussen. Damit müssen wir uns auseinandersetzen und wir dürfen das nicht zu einer Gefahr werden lassen. Das heißt, man muss sich auch dagegen wehren. Wir wissen alle, dass das so ist und wir können dem nicht tatenlos zusehen. Und wenn wir uns in Europa stärker miteinander abstimmen, dagegen etwas zu tun, dann glaube ich, ist allen geholfen.
Und sehen Sie eine Bereitschaft zu einer Auseinandersetzung mit der bisherigen Russlandpolitik? Vor kurzem haben sozialdemokratische Historiker einen ziemlich kritischen Brief an die SPD-Führung und an den Bundeskanzler geschrieben, in dem sie unter anderem eine Debatte verlangt haben.
Ja, also innerhalb der Sozialdemokratie, aber ich glaube nicht nur innerhalb der Sozialdemokratie, denn die Russlandpolitik, die Deutschland in den letzten beiden Jahrzehnten und auch darüber hinaus gemacht hat, ist, daran waren alle Parteien, die in der Regierung waren, beteiligt. Und ich würde mal sagen, nach dem, was wir in der Ukraine erlebt haben, ist davon nichts übrig geblieben. Also insofern gibt es dort große Veränderungen. Ich glaube, dass die Hoffnung durch Zusammenarbeit, durch konstruktives Verhalten gegenüber Russland mal eine Verbesserung der Situation oder ein anderes russisches Verhalten bewirken kann, die sehe ich nicht mehr. Also das ist nicht mehr der Fall. Und deshalb hat es bereits eine Debatte gegeben. Und von der Russlandpolitik, die es in Deutschland gegeben hat, ist heute in Deutschland nicht viel übrig geblieben.
Und können Sie sich ein Einfrieren des Konflikts vorstellen? Einer der SPD-Politiker hat diese Lösung gefordert, was auch von den Historikern als fatal beschrieben worden ist.
Ja, das ist, glaube ich, nicht das Thema, mit dem wir uns gegenwärtig auseinandersetzen können. Ich bin fest davon überzeugt, dass bei dem, was durch den russischen Angriffskrieg bewirkt wurde, man nicht nur davon ausgehen kann, dass die Ukraine angegriffen worden ist, sondern letztlich sind auch die demokratischen Werte des Westens angegriffen. Und deshalb ist es wichtig, die Ukraine zu unterstützen und auch von uns aus, auch vom Westen, von der Europäischen Union, von Europa insgesamt, ein Zeichen auszusenden, dass wir nie bereit sein werden, nachzulassen in der Auseinandersetzung gegenüber denjenigen, die unsere Werte, und dazu gehört auch die Unverletzlichkeit von Grenzen, die dagegen etwas tun wollen. Und deshalb wird es wichtig sein, dafür zu sorgen, dass Russland diesen Krieg nicht gewinnt.
Wie stellen Sie sich das Ende des Krieges vor?
Ich glaube, das ist eine Frage, die wesentlich in Kiew mit entschieden werden muss. Das heißt, wir werden mit den Freundinnen und Freunden in der Ukraine darüber sprechen, wie sie sich vorstellen, dass dieser Krieg beendet wird, was das für das Territorium der Ukraine bedeutet. Aber ich glaube, es ist nicht hilfreich, dass wir überhaupt Vorschläge von außerhalb der Ukraine gemacht werden, wie man diesen Konflikt beenden kann. Ganz wesentlich wird sein, wie die Ukraine diesen Konflikt beenden will. Und das haben wir auch alle zu akzeptieren.
Und glauben Sie, dass es der richtige Moment wäre, um erneut über die europäischen Streitkräfte zu sprechen? Es gab diese Konzeption, sie wurde dann vergessen.
Ich kenne die Diskussion, die gab es ja auch schon in der Vergangenheit immer wieder. Ich halte es für außerordentlich wichtig, die Verteidigungs- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union eng abzustimmen mit der NATO. Also es nützt nichts, Doppelstrukturen aufzubauen in der NATO und innerhalb der Europäischen Union, sondern ich glaube, dass die Europäische Union und die NATO enger miteinander verzahnt werden müssen und sich daraus dann ergibt, was in Europa sicherheitspolitisch mehr getan werden muss. Dass wir mehr tun müssen als Europäische Union, das halte ich mittlerweile für nicht bestreitbar.
Eine Frage noch zu Ihrer Warschau-Visite. Sie beteiligen sich auch an dem Gedenktag zum Ausbruch des Aufstands im Warschauer Ghetto, waren und sind solche Gesten mit einem eindeutigen historischen Hintergrund für Sie wichtig?
Ja, die sind wichtig, denn die haben etwas mit deutscher Geschichte und deutscher Verantwortung zu tun. Das ist auch der Grund, weshalb ich als Außenminister zu den Gedenkfeiern des Warschauer Aufstandes vor einigen Jahren gewesen bin. Natürlich gilt das auch für das Warschauer Ghetto.
Das wird verwechselt in Deutschland, genau. Immer noch ab und
zu. Genau, und das ist eigentlich der Beweis dafür, dass wir in Deutschland viel zu wenig wissen über Polen, aber auch zu wenig über unsere Verantwortung gegenüber Polen. Daran müssen wir etwas ändern. Und dazu gehören Ereignisse wie der Warschauer Aufstand, natürlich auch alles, was im Warschauer Ghetto geschehen ist, aber alles in seiner Dimension. Und deshalb ist es wichtig, auch für Deutschland, für deutsche Politiker, aber auch für Institutionen wie das Deutsche Polen-Institut, in diesen Fragen eine aktive Rolle einzunehmen.
Ich wünsche Ihnen also eine effektive Zeit in Warschau und genießen Sie die Zeit ohne Begleitung,
ja,
als ehemaliger Politiker.
Ja, vielen Dank, ich werde das sehr genießen.
Heiko Maas, Präsident des Deutschen Polen-Instituts Darmstadt. Vielen Dank.
Danke auch.
Auf die Visite des ehemaligen Bundesaußenministers in Polen werden wir noch in den kommenden Tagen zu sprechen kommen. Heute muss ich mich aber schon von Ihnen verabschieden. Jakub Kukla, tschüss und auf Wiederhören. Do usłyszenia.
aktuelle Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.